Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Jetzt lade ich Sie zum Radfahren ein. Achtung, geniale Überleitung. Radeln hält nämlich auch jung. Wir wollen im Sonntagsspaziergang ja nicht ständig von Corona reden, aber es ist ja sicher, dass Corona die Urlaubspläne nicht weniger Menschen durcheinander gewirbelt hat. Und so besinnen wir uns in der Folge darauf, wieder Urlaub zu Hause zu machen in der Region oder irgendwo im eigenen Land in Deutschland. Dieser Meinung ist auch mein Kollege Dennis Burg. Der hat sich vor ein paar Wochen gemeldet und meinte, dass Münsterland habe doch so viele schöne Ecken, die müsse man einfach mal gesehen haben. Und dann hat er sich für uns aufs Fahrrad eben gesetzt, ist quer durch das Münsterland geradelt, auf Teilen der 100-Schlösser-Route. Die gibt es dort, 100-Schlösser-Route. Allerdings für ihn gab es dort nicht nur tolle Wasserschlösser und Burgen zu bestaunen. Vor allem im Sommer zeigt sich diese Region nördlich des Ruhrgebiets von seiner schönsten Seite. Eben Schlösser, natürlich Pferde, Pumpernickel, was auch immer. Dennis Burg nimmt uns jetzt mit auf seine Radreise durchs Münsterland.
Ich bin im westlichen Zipfel des Münsterlandes in Anholt. Hier geht sie nun los, meine 175 Kilometer lange Fahrradtour quer durch den Naturpark Hohe Mark. Auf Wirtschaftswegen, durch Getreide- und Maisfelder und entlang von Schlössern.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei uns auf der Wasserburg in Anholt.
Angela Christians von der Wasserburg begrüßt mich vor meinem ersten baulichen Highlight der Tour. Erbaut vom Bischof von Utrecht, erstmals 1169 urkundlich erwähnt und seit dem 17. Jahrhundert dauerhaft in Privatbesitz der Fürstenfamilie Salm-Salm. Musealer Höhepunkt der größten Wasserburg des Münsterlandes ist ein Bild, das Bad der Diana mit Akteon und Callisto.
Dieser Rembrandt wurde 1634 gemalt und war schon sehr, sehr lange im Besitz der fürstlichen Familie. Ursprünglich hing er im Schloss Zenon, das war der Residenzsitz im Fürstentum Salm in den Vogesen. Und unter Fürst Konstantin zu Salm kam der Rembrandt dann im Zuge der Französischen Revolution, als Fürst Konstantin dann seine Residenz zur Herrlichkeit Anholt verlegte, dann im Reisegepäck mit hierhin nach Anholt.
Sehen kann ich den Altmeister leider nicht, denn aufgrund von Corona ist das Museum geschlossen. Der Park ist unter Berücksichtigung der Hygiene- und Sicherheitsregeln aber begehbar. Ich schwinge mich nun auf mein Rad, im Münsterland liebevoll Vieze genannt. Entlang des Flusses Bocholter Aa fahre ich auf feinem roten Aschekies. Ich nähere mich der Stadt Bocholt. Nach der Ruhe entlang der Aa muss ich mich erst an den Straßenlärm wieder gewöhnen. Bekannt ist Bocholt auch für die größte Kirmes des Münsterlandes und der Karneval wird ebenfalls groß gefeiert. Ich mache einen Abstecher zum historischen Rathaus, wo heute Wochenmarkt ist. Ein beeindruckender gotischer Prachtbau, der während des Dreißigjährigen Krieges errichtet wurde. Raus aus dem Oberzentrum geht es auf Wirtschaftswegen weiter. Weite Getreidefelder. Es ist trotz der einen oder anderen Wolke schön anzuschauen. Im Rheder Ortsteil Krommert überrascht mich um die Ecke fahrend der Anblick einer holländischen Turmwindmühle von 1881. Ein Mühlenverein um Mechthild Holtschlag hat sich die Sanierung und Restaurierung zur Aufgabe gemacht.
Wir hatten eigentlich ein Familienfest, dann kamen wir auch nochmal auf das Thema Mühle zu sprechen und dann waren vor allen Dingen die Männer so dran, warum hat deine Mühle eigentlich keine Flügel, ne? Den bräuchte doch unbedingt mal wieder Flügel. Ja, das klappt alles nicht und so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir sorgen dafür, deine Mühle kriegt wieder Flügel, wir machen irgendwas. An dem Abend haben wir schon überlegt, dass wir irgendwie ein paar Bands auch in der Familie haben, die würden dann wohl sicherlich spielen, dann könnten wir schon mal das erste Fest machen und dann hätten wir doch schon die ersten paar tausend Euro zusammen. So war es dann auch, aber mit den paar tausend Euro kam man nicht weit. Wir mussten erstmal einen Verein gründen. Und dann konnten wir auch wirklich ans Land und an andere Fördertöpfe gehen und wir haben es geschafft.
Heute kann, komplett handbetrieben, wieder gemahlen werden, erklärt Holtschlag, die gerade das Gelände für eine standesamtliche Trauung vorbereitet. Deshalb will ich nicht weiter stören und setze mich wieder aufs Fahrrad. Es ist übrigens ein E-Bike, aber dafür brauche ich mich nicht schämen. E-Bikes sind seit Corona das neue Toilettenpapier und auch im flachen Münsterland beliebt. Es geht weiter. Links und rechts wächst der Mais. Ich bin nicht der Einzige, der die grüne Natur genießt. Eine dreiköpfige Familie aus Oldenburg alle mit Fahrradhelm ausgestattet, tut es auch. Tochter Frauke Meiners hat die Fahrradkarte vorne am Rad angeklemmt.
Meine Mutter, die ist schon über 80, die hat gesagt, sie möchte unbedingt noch mal im Münsterland Fahrrad fahren. So einer 80-jährigen Frau schlägt man das ja nicht aus. Und dann haben die sich vors Internet gesetzt und haben geguckt. Jetzt haben wir hier schon die zweite Tour gemacht und es ist schön. Also hier kann man toll Fahrrad fahren. Mal Wiese, mal hier Maisfeld, aber auch Getreidefeld. Hier ist wenig Verkehr zum Teil. Also es ist schön.
Zumindest sind die meisten Wege weit ab von den Straßen. Man hat nicht immer brr, brr im Ohr, sondern so kleine Straßen, das macht Spaß.
Freut sich auch Vater Hanno. Beide sind ja der Meinung, dass es zwischen dem flachen Oldenburg und dem flachen Münsterland durchaus Unterschiede gibt. Zum einen sei es hier dichter besiedelt.
Und der Menschenschlag ist auch anders. Die Männer sind ein bisschen dominanter, würde ich sagen. Und die sagen auch sofort, was ihnen passt oder nicht passt. Das sieht man so. Und gesellig sind sie. Also auffallend geselliger als in Oldenburg, habe ich so den Eindruck gerade. Das ist nett.
Vor den Toren Rasfeld sehe ich zwischen den Bäumen den über 52 Meter hohen Schlossturm. Der höchste seiner Gattung in Westfalen. In der Vorburg treffe ich Eckart zur Heide von der Akademie des Handwerks, die auf dem Gelände untergebracht ist. In seinem Büro, ein hoher Raum, sticht eine ausgegrabene Kaminnische aus dem 17. Jahrhundert hervor. Sie ist ein Zeugnis des Ausbaus der Burg zum Schloss zwischen 1643 und 1658 im Stil der Renaissance. Bauherr Alexander II. Von Velen, der westfälische Wallenstein.
30-jähriger Krieg, damit verbindet jeder Wallenstein. Wallenstein, was war das Besondere an ihm, abgesehen davon, dass er halt erfolgreiche Schlachten hat schlagen lassen? Das Besondere war, er hat der Sterneguckerei seine Ehre erwiesen. Und Graf Alexander II. Von Velen war auch einer von der Sorte. Der hat also auch gerne in die Sterne geschaut. Insofern westfälischer Wallenstein. Wallenstein kam nicht aus Westfalen, Graf Alexander schon. Zum Zweiten, der Turm heißt Sterndeuterturm, ist gebaut worden, damit Graf Alexander tatsächlich nachts dann bei günstiger Konstellation die Sterne beobachten konnte.
Zum Sternegucken ist es jetzt noch zu früh. Zum Abendessen dagegen nicht. So langsam bekomme ich nämlich Hunger. Ich suche ein Landcafé und werde beim naheliegenden Fennekenhof fündig, auch wenn ich erstmal nur Bahnhof verstehe.
Hier bei uns kann man äten, trinken, Feste feiern, Blumenkopen, Radföhren und mehr. Da bin ich wünscht wie viel Plaisir.
Begrüßt mich Chef Sebastian Pleker mit Münsterländer Platt.
Früher mit Opa war im vergangenen Rebe, da immer mit Opa und Oma immer platt geredet hat. Da wurde auch damals für die Schule noch viel gefördert. Plattlesewettbewerbe, wo man dran teilgenommen hat. Aber die letzten Jahre ist das schon wieder weniger geworden.
Auf Hochdeutsch bestelle ich Pumpernickel, das frische Vollkornbrot aus Roggenschrot mit Schinken. Und ich gönne mir noch eine weitere münsterländische Spezialität, einen Buchweizenpfannekuchen. Vor allem bei älteren Besuchern beliebt. Der Teig schmeckt leicht nach Kaffee, was daran liegt, dass er mit Kaffee angesetzt wird. Ich genieße ihn mit Speck, Zwiebeln und Äpfeln. Ein leckeres Abendessen. Am nächsten Morgen geht es weiter. Alle Vögel sind schon da und ich wage mich ohne Muskelkater an eine zweite lange Etappe. Ich streife das Schloss Lembeck, ebenfalls ein Wasserschloss, und mache kurzen Halt an der Milchhaltestelle eines Bauernhofes. Dort zapfe ich, während die Kühe mich aus dem offenen Stall beobachten, am gekühlten Automaten Rohmilch. Dass man die vorher abkochen muss, lese ich erst nach dem kräftigen Schluck. Mit etwas Gegenwind geht es weiter über den Dorstener Ortsteil Wulfen. Hier bin ich dem Ruhrgebiet schon sehr nah. Viele Autos, Enge, ein Straßenkiosk. Ich trete weiter in die Pedale, fahre durch Haltern am See. Hier haben schon die Römer Halt gemacht. Römermuseum, Stau- und Badeseen lasse ich rechts liegen, denn ich bin im Meerfelder Bruch mit Friederike Röwekamp verabredet. Sie ist in dem Naturschutzgebiet Försterin und müsste ihren grünen Hut eigentlich gar nicht tragen. Der verschaffe aber Respekt, meint sie. Nach den geklärten Modefragen zeigt sie mir die einzigartigen Dülmener Wildpferde. 400 Stück mit braun- oder graufhalber Färbung leben komplett frei in diesem 350 Quadratmeter großen Gelände. Röwekamp bietet nur nach Voranmeldung Besichtigungen an.
Ganz viele Leute fragen halt, wie sind die hier hingekommen? So starte ich die Führung tatsächlich meistens, indem ich so ein bisschen zur Geschichte erzähle, dass die nämlich gar nicht hingekommen sind, sondern immer hier waren. An sich von ihrem Charakter ganz ruhig, man hört die wenig, sie bewegen sich auch sehr vorsichtig und langsam, also alles ist in so einem Energiesparmodus. Auch das hat sich durch das Sportwelt ja so ein bisschen verklärt. Viele Leute, die mich besuchen, denken immer, Wildpferde, da muss Action sein. Eigentlich kommt man fast eher so runter. Das hat manchmal was Meditatives eher, wenn man in dieser Herde steht. Also die leben ganz gemütlich.
Und so genießen wir zusammen mit den Pferden die Stille und die Schönwetterwolken. Röwekamps Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Pferde, die sich immer in der Herde aufhalten, ihr eigenes Leben führen. Auch eine tierärztliche Behandlung gibt es nicht.
Die sind glänzend, die sind gut genährt, die Hufe sind relativ scharfkantig. Ich glaube, dass das auch viel erlerntes Verhalten ist. Sie haben gelernt, wie man sich hier draußen sauber macht, was man fressen muss, wenn es einem nicht so gut geht. Die Pferde können das. Und das ist der Grund, warum wir eben auch gar nicht so viel eingreifen wollen, weil mit jeder Hilfe, die ich biete, führe ich die Pferde ja im Grunde in die Abhängigkeit. Und dann kommt man in so einen Teufelskreis, aus dem man auch nicht wieder rauskommt. Wie soll ich den Pferden irgendwann mal zeigen, wie man Rinde frisst? Das geht nicht mehr. Und dann wäre dieses Wissen für immer weg.
Mit viel Wissen verabschiede ich mich dankend von der 46-jährigen Röwekamp, die gleich wieder eine Führung hat. Ich erreiche nach einer halben Stunde Dülmen und frage mich, ob ich mich verfahren habe. Denn ich bin mitten in einem eingezäunten Wildpark gelandet. Links und rechts wild und viele Bäume, die dem Eichenprozessionsspinner zum Opfer gefallen sind. Eine 76-jährige Spaziergängerin klärt mich auf, dass ich A. richtig bin und B. Münsterländer nette Menschen sind.
Der Münsterländer wird eigentlich immer als stur bezeichnet, aber wenn man ihn richtig kennt und wenn sie dann mal ein Schnäpschen mitgetrunken haben, dann merken sie, dass das ganz anders ist.
Hinter Dülmen treffe ich erneut auf interessante Menschen, zwei befreundete Pfarrer. Einer von ihnen ist Manfred Jansen aus Friesland. Und seine Botschaft?
Wandern ist intensiver, viel intensiver. Man erlebt die Natur hautnah. Beim Fahrradfahren ist mehr die Landschaft das Schöne. Beim Wandern einfach mehr, ja, dieses Erleben der Natur, das Riechen, die Gerüche wahrzunehmen, das ist einfach klasse.
Wir haben das gleiche Ziel. Ich schiebe also mein Fahrrad für ein paar Meter und wir unterhalten uns im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt, aber auch über Fußball, ehe ich mich dann wieder auf das Fahrrad setze und einen schmalen Waldweg Richtung Lüdinghausen nehme. Dort habe ich die Wahl zwischen drei Burgen und ich entscheide mich für Burg Fischering, einer der ältesten und besterhaltensten Anlagen im Münsterland. Als Trutzburg im 13. Jahrhundert gegründet, hat sie ihren wehrhaften Charakter trotz eines fast vollständigen Neubaus im 16. Jahrhundert weitgehend erhalten. Über die Holzbrücke gehend schaue ich auf das befestigte Steingebäude mit seinem roten Dach. Enten schwimmen durch den Wassergraben. Über den Burghof geht es dann ins Museum und in den Gewölbekeller. Ich freue mich aber nun auf den letzten Abschnitt meiner Tour. 20 Radminuten später stehe ich vor dem wohl imposantesten Schloss des Münsterlandes. Schloss Nordkirchen, das westfälische Versailles.
Die gesamte Gebäudestruktur ist genau wie in Versailles im Prinzip übernommen worden und auch die Einbettung in die Gärten und die Ausformung der Gärten in ihren mit aufwendigen Parterres ist etwas, was typisch eben im Versailler Stil ist.
Erklärt mir Dr. Birgit Beisch, sie kennt Schloss und Park wie ihre Westentasche. Beisch macht Führungen und fasziniert mich mit ihrem Fachwissen. Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg ließ 1703 den Grundstein legen. Heute werden in dem 1734 fertiggestellten Schloss Diplomfinanzwirte ausgebildet. Wir radeln durch den riesigen Park mit seiner 300 Jahre alten Gartenkunstgeschichte, denn wenn der Herrscher wechselte, dann wechselte oftmals auch der Geschmack der Gartengestaltung. Jede Generation drückte somit dem Park ihren Stempel auf, ohne ihn komplett umzugestalten. Und dann gelangen wir zur Venusinsel, das neobarocke Schmuckstück der gesamten Anlage. Blumen, Rasenflächen und Skulpturen schmücken den Inselgarten und uns bietet sich von der Seite unter Bäumen ein finaler Blick auf das Schloss. Alles kein Zufall, erklärt die Expertin.
Die Gartenanlagen sollen die Wirkung des Schlosses unterstreichen. Man soll direkt am Schloss natürlich einen freien Blick auf die schöne Architektur haben. Gleichzeitig aber kann man eben durch einen ganz bewussten Einsatz von Licht und Schatten es so hinbekommen, dass das Schloss immer schön in der Sonne liegt und man selbst aber im Schatten steht unter den kühlen Bäumen und den Blick genießen kann. Der Besucher merkt es nicht, aber es ist natürlich genau das, was die französische Gartenarchitektur im Prinzip schon vor Jahrhunderten sozusagen hervorgebracht hat. Das Schloss dominiert, aber der Garten soll die Wirkung des Schlosses sozusagen noch heben. Das ist hier in Perfektion gelungen.
Was sich nicht alles entdecken lässt auf der Route der 100 Schlösser. Dennis Burg radelte durchs Münsterland. Ihm vielen Dank, dass er uns mitgenommen hat. Und wenn Sie, liebe Hörer, Zeit und Lust haben am Nachmittag, treten Sie ruhig mal in die Pedale. Genießen Sie die nähere Umwelt, egal ob in der Stadt oder auf dem Lande. Musik